In 1. Mose 11 lesen wir in Versen 1 bis 9. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinjar und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Die Predigt hält uns heute Jens Kühne, der uns wieder in die geheimnisvolle Welt der Offenbarung einführen wird. Danke schon vorab, Jens, für deinen Dienst. Und ich möchte dich bitten, uns die Predigt.
Wobei Offenbarung ja gerade nicht mehr das Geheimnisvolle sein muss, sondern das, was Gott uns mitteilen will. Lasst mich noch zwei Worte zu den Bibeln sagen hinten, und zwar in Buchform. Ich bin jemand, der nutzt gerne elektronische Bibeln, Handy, Smartphone zum Beispiel. Warum? Man hat es immer dabei. Man hat nicht nur eine dabei, sondern wenn man will, 10 Übersetzungen inklusive Kommentare, hat viele Vorteile. Aber diese Buchform hat auch wesentliche Vorteile, denn auf dem Smartphone wirkt es oft so, als ob wir hier in so einem Steinbruch unterwegs wären und so dann diese kleine Passage rausnehmen, die wir gerade vor uns haben, nebst 1000 anderen Apps. Das Buch signalisiert eine gewisse Einheit, die zusammengehört. Und deswegen mag ich die Buchform. Das Zweite ist, dass es zu den christlichen Tugenden, nenne ich es mal, gehört, sich auch auszukennen in dem Wort Gottes und Dinge und Zusammenhänge zu finden. Und wenn ihr eine Privatbibel habt, dann werdet ihr, wenn ihr sie lest, merken, okay, wenn ich rechts oben das und das lese, dann weiß ich 2 Seiten weiter, links unten finde ich die Stelle, die ich suche. Von daher, tut das eine, ohne das andere zu lassen, habt euer Smartphone, aber gewöhnt euch nicht ab, deswegen auch die Bibel so zu lesen. Das war die Einleitung, ich bete jetzt noch. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass wir heute Morgen hier sind und wir bitten dich um nichts weniger, als dass du uns beschenkst mit dir selbst, mit deinem Wort, mit deiner Anwesenheit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dieses Lamm Gottes geworden bist und uns Dinge offenbarst, die wir wissen müssen. Du allein bist anbetungswürdig, dieses eine große Thema auch gerade in der Offenbarung. Und so beten wir dich an und bitten dich nochmal auch um ein Offenbaren der Dinge, die du uns zu sagen hast. Amen. Wir haben in unserer Reise durch das Buch der Offenbarung immer wieder betont, dass dieses letzte Buch der Bibel deutlich weniger Neues beinhaltet, als viele meinen, sondern im Grunde genommen die Lehren beider Testamente zusammenführen und schön verpackt in einer besonderen Sprache, einer Bildsprache uns kunstvoll darlegt. Und die Offenbarung möchte eigentlich von demjenigen verstanden werden, der die 65 anderen Bücher der Bibel verinnerlicht hat. Und wer das von sich sagen kann, der wird auch im Lesen der Offenbarung einen guten Kompass finden, um hier sich zurechtzufinden. Und wir werden immer wieder auch zwischen den Testamenten hin und her jonglieren. Was denkt ihr, ist so das ganz große Thema der Offenbarung? Also ihr dürft gerne euch zu Wort melden. Hat jemand Ideen? Es gibt wahrscheinlich wenig Falsches zu sagen. Was ist so das große Thema oder mehrere große Themen in diesem letzten Buch der Bibel? Wiederkunft Jesu, ganz klar, ja? Wer gehört zu Gott? Jesus ist Sieger, ja, richtig. Sieben, ne, kommt öfter mal vor, so diese Siebener-Reihen. Und es gibt viel zu sagen. Es gibt auch Themen, die ab und zu genannt werden, die überraschend wenig behandelt werden. Ne. Es gibt welche, die sagen, ja, Hammageddon, ne. Das ist so das Thema, kommt einmal vor. Jetzt kann man noch ein paar andere Verse bemühen. Tausendjährige Reich, ja, kommt einmal vor, plus minus ein paar Verse. Was sind so die Hauptthemen? Und über oder Dinge, die uns wichtig sind, was machen wir? Ja, wir reden und schreiben viel drüber. Dinge, die weniger wichtig sind, schreiben wir weniger drüber. Plakativ wird das zum Beispiel in den Evangelien. Nehmt das Johannesevangelium. Wie wichtig war Johannes die Kindheit Jesu? Ja, augenscheinlich nicht sehr wichtig, weil kommt eigentlich nichts drin vor. Ja. Matthäus ein bisschen, Lukas ein ganzes bisschen und das war's eigentlich. Johannes gar nicht. Die Hälfte des Johannesevangeliums beschäftigt sich im Grunde genommen mit der letzten Woche Jesu auf Erden und ich würde mal sagen ungefähr ein Drittel des Johannesevangeliums mit 24 Stunden, ne, vom letzten Mal im Obersaal bis zur Kreuzigung. Also wir sehen hier, dass einfach durch die Quantität, die Menge, die geschrieben wird, Akzente gesetzt werden. Und überraschend, und darum geht es heute, ist, dass bei weitem das größte Thema in der Offenbarung, wenn man jetzt mal so einen Sinnabschnitt als Sinnabschnitt betrachtet, sieht, ist es das Gericht über die Hure Babylon. Und niemand hat von euch gesagt, ganz klar, Jens, die Hure Babylon, das ist das große Thema der Offenbarung. Wenn man sich aber mal anschaut, es gibt kein anderes Thema, das zusammenhängt, so prominent in Erscheinung tritt. Kapitel 17, Kapitel 18 bis ins Kapitel 19 hinein geht es um die Hure Babylon und das Gericht über ihr. Und teilweise wird sie schon in den Kapiteln vorher erwähnt. Also ein großes Gewicht und wir werden heute feststellen, warum das so ist. Und keine Angst, ich möchte mit euch nicht alles durchlesen, weil das wäre dann wäre meine Zeit wahrscheinlich vorbei. Ich möchte mit euch drei Punkte durchgehen und dann eben so abschnittweise doch ein paar Verse lesen. Die Hure Babylon, wer ist sie? Zweitens, wie endet sie? Und drittens, warum warnt Gott vor ihr? Und wenn ihr eure Bibeln habt, dann kommen wir jetzt erstmal zum Punkt, wer ist sie überhaupt? Und lesen dazu aus Offenbarung 17 die ersten sechs Verse. Da heißt es, und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Und die, die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Narben der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollem Stein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben: Geheimnis Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Und wenn wir diesen Text lesen und die anderen 65 Bücher im Kopf haben, dann würden in diesem Fall, und vielleicht ist es auch so ein paar Alarmglocken hochgehen, sagen, ja, davon habe ich irgendwo schon mal gelesen. Das erste Mal, wo wir von Babylon hören, ist direkt nach der Sintflut. Wir haben vorhin von dem Turmbau gelesen. Aber es gibt andere ganz große Kapitel in der Bibel, die das thematisieren. Ich habe mal das nur mal so ein bisschen überblicksmäßig hingestellt, und wir gehen jetzt da mal eins so schrittweise durch. Einmal heißt es, die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Und ich habe es mal gegenübergestellt mit zwei Büchern, Jesaja und Jeremia, die einen besonderen Bezug zu Babylon haben. Jesaja lebte zu einer Zeit, da war das babylonische Weltreich noch in der Ferne sichtbar. Da waren eher die Assyrer die vorherrschende Macht. Aber prophetisch wird schon davon geredet, dass dieses Reich Babel als Gericht dienen wird für Israel und Juda im Speziellen. Und ihr wisst, die erste große Katastrophe für das jüdische Volk war die Wegführung nach Babel. Die zweite Katastrophe war die Zerstreuung 70 nach Christus. Die dritte große Katastrophe war die Shoah. Und von dieser ersten Katastrophe berichtet Jesaja schon prophetisch, dann aber auch schon von dem Fall Babels. Und das Buch Jeremia spielt eine Zeit später, denn Jeremia lebte zu der Zeit der Wegführung nach Babel, und Gottes Wort erging an ihm. Und beide reden davon, dass dieses babylonische Weltreich eine globale Macht ist, an vielen Wassern wohnt. Städte wurden typischerweise an Flüssen oder Wassern gebaut, Lebensgrundlage. Und an vielen Wassern gebaut bedeutet, ja, da wo die Machtzentren sind, da war Babel unterwegs. Und dann heißt es weiter, dass die Bewohner der Erde trunken geworden sind von dem Wein ihrer Unzucht. Sie trägt da so einen goldenen Becher voll von Gräueln und bildhaft gesprochen einen Wein, mit dem sie Leute und Völker trunken macht. Auch ein Motiv, das sich bei Jesaja und vor allem Jeremia befindet, bis in den Wortlaut hinein, dass auch in Jeremia zum Beispiel von diesem goldenen Becher die Rede ist, der die ganze Erde berauscht. Und in allen Stellen wird ihr Reichtum dargestellt, bekleidet mit Purpur, Gold, reich an Schätzen und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ja, wofür steht Babylon eigentlich? Mal historisch, wir haben von dieser ersten Stadt Babel gelesen. Ari hat es vorgelesen, dort, wo Menschen zusammenkamen, um einen Turm zu bauen. Das Wort Babel, dieser Stadtname, kommt wohl aus dem Akkadischen, also dem Bereich, wo das Ganze spielt, in der Nähe des heutigen Bagdads. Und Bab steht für Akkadisch Tor, und El ist eine Kurzform von Gott, auch im Akkadischen, also Tor Gottes oder Tor zur Gottheit, so kann man diese Stadt verstehen. Und dann kam ja der lebendige Gott, hat sich angeschaut, was die Menschen da verzapfen, und hat die Sprachenvielfalt erschaffen und die Menschen zerstreut. Und das Hebräische Wort für verwirren. Balal klingt sehr ähnlich und wird so in den Bezug gebracht. Also aus dem Tor Gottes, wo Menschen an den Turm bauen wollten, der bis Gott reicht, bis zum Himmel reicht, wurde Verwirrung. Ja, so viel die Stadt. Und was haben wir im Buch Jesaja und im Buch Jeremia? Ja, da ist von dieser Stadt und von diesem Weltreich Babels die Rede. Und wir werden sehen, dass das Buch der Offenbarung genau daran anknüpft, aber in einer geistlichen Art und Weise. Denn wofür stand Babel in der ganzen Bibel oder Babylon? Also Babel ist das hebräische Wort, Babylon dann das griechische Pendant. Dass der Mensch im Zentrum steht, schon ganz am Anfang. Die Menschheit kam zusammen, um was zu tun, um sich einen Namen zu schaffen, um sich einen Turm zu schaffen, der bis in den Himmel reicht. In der ganzen Bibel steht Babylon für Rebellion gegen den wahren Gott und als Feind des Volkes Gottes. Und besonders plakativ wurde das durch die babylonische Gefangenschaft. Babel bekämpft Gottes Volk und führt es in die Gefangenschaft. Und diesen Charakter der Auflehnung finden wir sehr, sehr gut beschrieben, auch im Buch Jesaja. Und jetzt bitte ich euch nochmal zurückzublättern in das Buch Jesaja hinein. Und ich lese da zwei Verse aus dem Kapitel 14. Und Kapitel 13 und Kapitel 14 im Buch Jesaja beschreiben Babel. Und Jesaja 14 ab Vers 13, da heißt es: Du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Vers, wo auch gesagt wird, hier wird nicht nur Babel, sondern Satan selbst beschrieben, aber erstmal im direkten Zusammenhang geht es hier um Babel in diesen beiden Kapiteln. Und gibt genau das wieder, was Harry vorhin vorgelesen hat, dieses sich erheben wollen bis Gott selbst. Und dieses Motiv dieser Stadt wird im Buch der Offenbarung jetzt verbunden mit dem Bild einer Hure. Eigentlich zwei Bilder für dieselbe Sache. Woher wissen wir das? Auch aus dem Kapitel 17. Kapitel 17, Vers 18 heißt es: Die Frau, die du sahst, das ist diese Hure, ist die große Stadt, die das Königtum hat und über die Könige der Erde. Das heißt, die Stadt und die Frau, zwei Bilder für eine Sache. So wie woanders in der Bibel, und das ist sozusagen das Gegenstück, es auch eine Stadt Gottes gibt, das neue Jerusalem, und eine Frau Gottes, nämlich die Jungfrau. So ist Babel das Gegenstück vom neuen Jerusalem und die Hure das Gegenstück zur Jungfrau. Zwei Bildsprachen für zwei völlig unterschiedliche Reiche und Gruppen. Ja, was hat jetzt die Hure für einen Beitrag in diesem Bild? Natürlich den Aspekt der Verführung. Sie verführt die Nationen, und dann nochmal plakativer mit dem Wein ihrer Hurerei, ne, diesen Becher, den sie da rumreicht. Vermischung, ne, eine Hure lässt ja jeden Freier glauben, er wäre the one and only, macht sie hier auch in der Offenbarung. Sie geht zu allen Völkern und bietet sich an. Und wir haben hier den Aspekt der Vermischung ganz stark. Und drittens den Aspekt der Unnüchternheit, ne? Trunken vom Wein ihrer Hurerei, also Gegenstück zur Nüchternheit, zur Wachsamkeit, zu der die Bibel aufruft. Und diese beiden Aspekte fließen jetzt zusammen. Und ja, die Frage ist, ja, wofür steht jetzt diese Hure Babylon? Jetzt bringe ich mal beides zusammen. Und ist das jetzt der Islam zum Beispiel, als großer Feind der Christen? Und um diese Frage zu beantworten, gehen wir noch einmal zurück in das Buch Jesaja, wo dieses selbe Motiv der Hure auch schon mal gebraucht wurde. Und zwar gleich im ersten Kapitel, da spricht Gott über Jerusalem oder das Volk Gottes im Vers 21, Jesaja 1, Vers 21, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Und immer wieder gebraucht das Alte Testament ja das Bild von Gott als dem liebenden Ehemann, der seine Frau, um seine Frau wirbt und seine Frau haben will. Und diese Frau, das Israel, das Volk Gottes, ist zur Hure geworden. Und in aller Regel, mit wenigen Ausnahmen, bezeichnet Hure in der Bibel, wenn es bildlich gebraucht wird, nicht eine völlig fremde Religion, sondern das abgefallene Gottesvolk. Und das Motiv hier in der Offenbarung, die Hure Babylon, ist eben das abgefallene Gottesvolk, das sich wo befindet? Auf dem Tier von Offenbarung 13. Ja, und wir hatten damals in Offenbarung 13 das Tier ja identifiziert als das antichristliche Weltreich, das kommen wird, aber zugleich auch schon immer da war. Wir hatten damals in das Buch Daniel geschaut, wo diese vier Tiere aufsteigen und von der Zeit Daniels bis zur Herrschaft Christi wurde die Zeit aufgeteilt in vier große Weltreiche und vier Tiere kamen aus dem Wasser hervor, die diese Weltreiche symbolisieren sollten. Und das Tier aus Offenbarung 13 ist sozusagen eine Hybris, eine Vermengung aller vier Tiere. Also wenn man dann, wir haben damals mal reingeschaut, wie sieht dieses Tier aus und wir haben eigentlich von all diesen vier Tieren Elemente gefunden. Aber der gemeinsame Nenner ist, es ist ein gegen Gott gerichtetes, antichristliches Weltreich, das schon immer da war, das mit Sicherheit mal einen Höhepunkt auch erreichen wird, aber das da ist. Und wo reitet diese Hure Babylon? Auf diesem Tier. Und Johannes ist erstaunt, heißt es, dass er sie so sah. Denn wir könnten jetzt meinen, naja, also wenn jetzt hier Christentum ist, also abgefallenes Christentum ist vielleicht so ein Meter weiter und ganz da hinten ist das antichristliche Tier. Und wovon er hier schreibt ist, nee, dieses abgefallene Christentum kuschelt mit dem Tier, reitet auf dem Tier. Ich habe erst ChatGPT gefragt, so ein Bild zu malen. Ich habe es dann doch wieder rausgenommen, weil dann gäbe es vielleicht Beschwerden, dass ich hier nicht schlafen könnte. Also das sah schon auch für mich gruselig aus. Diese verführerische Frau, prunkvoll gekleidet, so ein goldener Becher in der Hand und dann auf dem Monster reiten, ne, mit 7 Köpfen, 10 Hörnern, grausig aus dem Wasser kommen. Das darf ich jetzt auf der Tonspur sagen, weil letztendlich steht das genauso ja in der Offenbarung 17. Ne? Und dieses Bild sah Johannes und war erstaunt und erschrocken, dass die beiden so eng miteinander agieren. Und warum kuschelt diese Frau so mit dem Tier? Ja, augenscheinlich, um den eigenen Vorteil auszubauen, ihre Macht. Ne? Sie hat ja Macht, sie hat Einfluss. Sie ist vielleicht diejenige, die meint, das Tier unter Kontrolle zu haben und profitiert von dem Reichtum, der daraus emporspringt. Wenn man in die Kirchengeschichte schaut, Ja, was haben denn so frühere Theologen geglaubt, wer denn Babylon ist? Bekanntlich war es für Luther einfach. Er hat gesagt, das war die katholische Kirche. Und das kann man auch verstehen, weil wer hatte die eigentliche Macht inne, vor allem zu seiner Zeit? Wer setzte Kaiser ein? Wer definierte Einflussbereiche und Königreiche? Das war die katholische Kirche. Wer hat die Macht für sich beansprucht, Sünden zu vergeben, wenn man einen Obolus entrichtet? Das war die katholische Kirche. Der Papst, der sich zwischen Volk und Gott gesetzt hat. Und hat gesagt, naja, also mit all diesen Weltreichen, da gibt es eine Institution, die glaubt, diese Kirche zu kontrollieren, zu beeinflussen. Und das ist die katholische Kirche. Und wir werden im dritten Abschnitt dann noch weiter drauf eingehen. Den Punkt Luthers kann ich 100% nachvollziehen, zum einen. Zum anderen würden wir den Text nicht verstehen, wenn wir sagen, ah ja, das ist die böse katholische Kirche, denn der übergeordnete Punkt ist, es geht hier um abgefallenes Christentum. Und wer meint, abgefallenes Christentum finden wir nur außerhalb dieser Mauern, der hat vieles überhaupt nicht verstanden. Und wir werden gegen Ende der Predigt da nochmal drauf zukommen. Erst einmal möchte ich mit uns einen Blick drauf werfen, ja, was passiert denn jetzt mit dieser Frau? Wie endet die Hure Babylon? Und wir lesen erstmal aus Kapitel 17 die Verse 15 bis 17. Offenbarung 17 ab Vers 15. Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, das sind Völker, Völkerschaften, Nationen und Sprachen. Haben wir vorhin gesehen, diese Einflussbereiche. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Dann heißt es, Kapitel 18, Vers 2, und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Hier seht ihr zwischen den Zeilen so ein bisschen diesen Aspekt des Abfallens. Sie ist geworden eine Behausung von Dämonen und so weiter. Das ist der Abfall. Und dann zum Schluss auch nochmal ihr Ende in Kapitel 19, wo sie bejubelt wird. Also Kapitel 18 befasst sich eigentlich damit, dass ihr ganzer Reichtum zunichte gemacht wird und die ganze Welt drüber klagt, dass da dieser Reichtum dahin ist. Aber dann der Jubelschrei im Himmel, 19 Vers 1. Und nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Und zum anderen Mal sprachen sie: Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und dieser Jubel über den Fall Babylons ist etwas, was wir auch in den anderen alttestamentlichen Stellen schon finden. Wir gehen da jetzt mal Schritt für Schritt durch. Erst einmal, ja, wie wird sie zunichte gemacht? Ja, sehr schändlich. sie wird von dem Tier, das sie meint zu reiten, zunichte gemacht. Interessant. Also Gott richtet sie nicht direkt, also in dem Sinn, dass Gott irgendwie, das heißt, Gott kommt vom Himmel und tötet sie, hätte es ja auch sein können, sondern es heißt, dass Gott das Herz dieser Weltmächte dahin lenkte, sich voller Ekel Richtung Hure zu wenden und sie zu entehren. Also Nacktheit ist eine Entehrung, und sie verwüstet da liegen zu lassen. Und auch Jesaja und Jeremia sprachen damals schon, dass Gott so an Babel handeln würde. Also gerade die Macht, die sich wie keine andere angebiedert hat, der Welt Freund zu sein, muss feststellen, sie ist ganz alleine. Also Gott hatte sie nie, sie dachte es vielleicht, auf ihrer Seite, aber auch die Welt nicht, die sich am Ende voller Ekel gegen sie stellen wird. Und dann dieser Jubelspruch, Kapitel 18, Vers 2. Gefallen, gefallen ist Babylon. Wortwörtliches Zitat aus Jesaja. Das ist auch schon gefallen, gefallen ist Babel. Das wird ein Ende haben. Diese Hurerei, die Verführung wird ein Ende haben. Und deswegen dieser Jubel, gerade auch im Kapitel 18 gegen Ende und 19, dass es heißt, seid fröhlich, ihr Himmel, über ihren Fall. Und auch Jesaja, Jeremia haben ähnliche Jubelpassagen. Ja, darf sich das Volk Gottes über das Unglück von anderen freuen? Also zum einen, zwei Sachen sehen wir in der Bibel, dass sich nicht das wahre Volk Gottes, nicht die Jungfrau gegen die Hure wendet, also nicht das Volk Gottes bekämpft sie, sondern Gott selbst führt es so, dass es das Tier ist. Und zum anderen ist es kein Jubel über das Schicksal der Einzelnen, sondern der Jubel, dass dieses Rotlichtmilieu verschwindet. Ich nenne es mal so, dass diese Verführung ein Ende hat, dass dieses Pseudo-Christentum am Ende ist, dass die Verunehrung Gottes ein Ende hat, dass diese Rebellion, diese Überhebung über Gott, diese Anmaßung des Menschen, so sein zu wollen wie Gott, ein Ende findet. Und darüber dürfen wir uns freuen und sollen uns freuen. Denn was wäre die Alternative? Die Alternative ist, dass es ewig so weiterginge. Und das kann nicht unser Ziel sein. Und der Ausblick ist, es wird einmal ein Gericht stattfinden. Und wie Petrus sagt, das Gericht fängt wo an? Am Haus Gottes. Und auf die Weise, wie wir es gerade gelesen haben. Und wir kommen zum dritten Punkt. Warum nun warnt Gott vor ihr? Und wir können auch sagen, ja, warum gibt es hier über zwei Kapitel, die sich mit dieser Persönlichkeit befassen? Und ich möchte hier plakativ diesen Vers 4 lesen aus Kapitel 18. Der Aufruf, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das ist auch eine sehr interessante Stelle. Dieser ganze Fall Babylons wird beschrieben und plötzlich kommt so eine Stimme vom Himmel, wohl Gott selbst, und spricht das Volk Gottes direkt an. Passiert ab und zu mal in der Offenbarung, ne, dass irgendwie der Engel dem Johannes was zeigt und plötzlich wird der Himmel ein bisschen zerrissen, Gott redet direkt. Das tut er dann, wenn es besonders wichtig ist, wenn es darum geht, zum Beispiel wachsam zu sein, auf seine Wiederkunft zu schauen. Oder eben hier der Aufruf, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Und das bedeutet was? Also was nehmen wir jetzt damit? Bedeutet das, naja, wenn jemand jetzt noch in der katholischen Kirche ist oder austreten? Ich glaube, das wäre zu kurz gefasst. Sondern, wie ich vorhin gesagt habe, diese Hure Babylon steht für eine abgefallene Christenheit. Und wir würden diesen Schwerpunkt der Offenbarung missverstehen, wenn wir nicht anfangen würden, darüber nachzudenken, wo ist Hure Babylon bei uns in der Gemeinde. Da sind vor allem die Gemeindeleiter gefragt, sich diese Frage zu stellen. Wo ist Hure Babylon bei mir persönlich? Und das möchte ich jedem von uns, angefangen bei mir selbst, mitgeben. Wie erkennen wir jetzt, was Neues Jerusalem und was Babylon ist, was Jungfrau und was Hure ist? Ich habe ein paar Dinge zusammengetragen, die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Was sagt das Evangelium? Das Heil kommt durch Glauben an Christum allein. Die babylonische Verführung würde was sagen? Ja, Christus ja, aber es gibt auch viele andere Wege zu Gott. Und dieses allein Christus, da haben wir es rechts von mir aus gesehen, neben der Tür, allein Jesus Christus, das ist das Evangelium. Und das muss gepredigt, geglaubt und gelebt werden. Letztes Wochenende waren Claudia und ich im Salzburger Land unterwegs, Karfreitag. Ich fragte danach, ja, wie war denn der Gottesdienst? Und ich habe gehört, das war die beste Predigt, die ich schon seit langem gehört habe. Robin kann mit Komplimenten umgehen. Dann dachte ich, boah, also die muss ich hören. Haben wir uns die Predigt angehört. Wer da war oder wer sie danach gehört hat, ja, worüber hat Robin gepredigt? Das war das alte Evangelium. Ich hoffe nicht, dass jemand war, was völlig Neues. Er hat das Evangelium gebracht. Und es gibt viele, die würden sich darüber ärgern oder anstößig sein oder es langweilig finden. Aber euer Herz ging auf, hoffentlich, mein Herz ging auf, weil ich mich über das Evangelium gefreut habe. Christus allein. Und es ging darum, wie Golgatha im Zentrum unserer Botschaften steht. Das Evangelium sagt, dass diese Bibel die einzige verlässliche Quelle für unser Glaube und Leben ist. Die babylonische Verführung würde sagen, ja, die Bibel mag vielleicht irgendwo Gottes Wort enthalten, genau so genau weiß ich gar nicht, aber vielleicht. Aber es gibt ja noch viele andere Offenbarungsquellen. Hinten rechts, allein die Schrift, ist das Evangelium, wofür wir stehen. Und wir werden immer einsamer, die das glauben, die das lehren. Aber wir tun gut dran, genau daran festzuhalten. Das Evangelium sagt, dass einer angebetet wird, Gott und sein gesalbter Christus. Und ich habe es vorhin gesagt, ne, die Anbetung des Lammes Gottes, ein großes Thema in der Offenbarung. Und ich würde sagen, die babylonische Verführung, die würde alles anbeten, außer Christus. Während ihr hier im Gottesdienst saßt oder einige von euch am Karfreitag, wir waren ja in Salzburg, da war auch so eine Kirche, und dann sind wir rein. Und dann sehe ich ein Schild, ja, da ging es runter zur Krypta, Gottesdienst. Ja. Claudia, erzählst du Robin nicht weiter, ich gehe da jetzt mal runter. Und dann höre ich da Gottesdienst zu. Was wurde aufgesagt, ist Ave Maria. Am Karfreitag wurde zu Maria gebetet. Und ist traurig, ne? Es ist wirklich traurig. Und was sagt das Evangelium? Christus allein gebührt die Anbetung. Das Evangelium sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was sagt die Hure Babylon in Prunk? Ja, ihr könnt Gott dienen und dem Mammon. Selbstverständlich. Gott traut euch das nur nicht zu. Er denkt, ihr wärt zu schwach. Aber das klappt schon mit Gott dienen und dem Mammon dienen und dem Reichtum und dieser Welt. Das Evangelium sagt, ihr werdet Verfolgung erleiden. Prophezeiung, ihr werdet um Christi willen Verfolgung erleiden. Was sagt die babylonische Verführung? Ja, Christus kam, damit es dir hier auf Erden gut geht, um deine Probleme zu lösen, dass du gesund bist, dass du Arbeit hast, dass du einen Partner hast, dass du Familie hast, dass es dir gut geht. Und es gibt Leute, die verlassen Gemeinden, die das Evangelium predigen, aus dem Grund, dass sie sagen, ja, also das ist ja eine blöde Botschaft. Ich komme doch sonntags nicht während meiner Freizeit daher, um zu hören, dass ich verfolgt werden soll. Ich will irgendwo hingehen, wo mir gesagt wird, dass alle meine Probleme hier auf der Erde gelöst werden. Und das Letzte, weil ich auch glaube, dass das Bild der Hure jetzt nicht ganz umsonst so genommen wird. Das Evangelium sagt, die Ehe wurde erschaffen, damit ein Mann und eine Frau lebenslang in körperlicher und seelischer Einheit zusammenbleiben. Und was hören wir oft draußen? Gott ist doch Liebe. Und alles, wo ich meine, dass es Liebe ist, ist doch legitim. Jede Form von Sexualität ist legitim. Vielleicht noch mit dem Punkt, wenn ich anderen nicht dabei schade. Das ist die Verführung. Und worauf ich hinaus will, wie gesagt, kann man noch weiterführen, ist Folgendes. Wenn sich jemand nicht durch mindestens eine Sache angesprochen fühlt und sagt, da habe ich Versuchung, ich glaube, dann kennt er sich selbst nicht. Sonst wäre es auch keine Verführung. Ne? Also eine Verführerin, die nicht verführt, ist eine schlechte Verführerin. Aber die Bibel sagt, es ist eine gute Verführerin. Ne? Also Jesus selbst sagt, Thessalonicher Brief, dass Gott eine Macht der Verführung schicken wird, die alle Welt verführen wird, bis auf die Auserwählten, die durch göttliche Kraft bewahrt bleiben. Das heißt, wir sind anfällig. Der eine bei dem einen Punkt mehr, der andere beim anderen Punkt mehr, hier auch in den Sog zu geraten. Und deswegen wird dieser Schwerpunkt hier am Ende der Offenbarung gelegt und auch in Jesaja und Jeremia achtsam zu sein und vor der Verführung gewappnet zu sein und sich zu distanzieren, wo wir versucht werden. Ja, und wir hatten es, ich glaube, vor 2 Wochen gehört, ne, dass wir vor der Sünde fliehen sollen, ne, dem Teufel widerstehen, aber vor der Sünde, und dazu gehört die Verführung, fliehen sollen. Und genau das ist diese Kerbe, wo das Wort Gottes reinschlägt. Ja, wie können wir das machen? Das ist jetzt die allerletzte Folie. Ich habe es immer wieder mal in der einen oder anderen Form gebracht. Das sind die 4 Gs, kann man sich gut merken. Einmal Gottes Wort. Wenn wir hier zusammenkommen als Gemeinde, Gottes Wort lesen und lesen und lesen und dann auswendig lesen und im Herzen tragen. Und es ist heilsam, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und Gottes Wort aufzunehmen, Gottes Wort zu glauben. Zweitens, Gebet in der Anerkennung, dass wir nicht stark sind gegenüber dieser Macht der Verführung. Wir schaffen es nicht, wir würden in den Sog geraten, wenn Gott uns nicht hält. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das ist das Wort, das Jesus zu uns sagt, dass wir hier nüchtern sind. Dann das, was wir jetzt machen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen und mit euch gestärkt zu werden, wenn wir hier gemeinsam vor Gott stehen und ihn anbeten auch und austauschen. Das ist immer eine Beziehung in 2 Richtungen. Die Gemeinschaft mit Gläubigen ist so wichtig und stärkt uns im Festhalten am Evangelium und an Christus. Und letzter Punkt, Gesang. Und ich meine damit eigentlich auch überhaupt auch die Lieder im Alltag. Ich weiß nicht, wie dein Musikprogramm aussieht. Ich würde sagen, hör mal die Lieder verstärkt, die du hören im Herzen haben möchtest, wenn es dir mal richtig dreckig geht. Und das muss vielleicht nicht Antenne Bayern sein. Lieder, wo du sagst, die stärken dich. Und ich glaube, Musik, also dann, wenn du nicht mehr beten kannst, ich kenne solche Zeiten, vielleicht kennt ihr solche Zeiten, ist das, was dann meist immer noch geht. Und wenn das selbst singen nicht geht, dann das Hören des Gesungenen Und wenn man die Lieder auswendig kann, dann reicht vielleicht die Melodie und man hat auch den Text im Ohr. Und mit diesem Wort schließe ich und dem Gebet, dass Gott so gnädig ist und uns fest an ihm hält. Amen.